Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ein frischer Wind weht ihnen um die Ohren. Er war mit seinen Freunden unterwegs. Sie ging einen staubigen Weg bergab. Aber seine Freunde fühlten sich unwohl. Irgendwas war nicht ganz richtig. Doch er ging fest entschlossen und zielstrebig diesen Weg runter. Vorbei an Häusern, an fremden Tempeln. Und sie werden von den Leuten nur angestarrt. Sie wissen ganz genau, sie sind fremd hier. Sie haben Angst. Angst um die Zukunft. Was wird der heutige Tag bringen? Wird es heute Stress geben? Was passiert heute? Haben Sie etwa die Ereignisse der letzten Tage, der letzten Wochen vergessen? Haben Sie vergessen, wie er gewirkt hat? Wie er Menschen mit Brot gespeist hat, auch aus fremden Regionen? Anstatt sich daran zu erinnern, welche Lektionen Ihr Meister für Sie bereit hatte, denken Sie die ganze Zeit nur an sich. Und machen sich Sorgen. Ihr Meister, urplötzlich biegt er von der Straße ab und geht auf ein Haus zu, schnurstracks. Oh Mann, sie denken sich, warum geht er jetzt in dieses Haus, dieses unreine Haus, warum will er jetzt hier rein? Jesus, willst du das jetzt wirklich machen? Willst du jetzt diesen Weg wirklich gehen und dich verunreinigen? Das werden seine Jünger wohl gedacht haben. Seine Jünger und er sind nämlich außerhalb der Provinz Judäa unterwegs. Sie sind im Gebiet von Tyrus. Sie sind außerhalb von Galiläa, ihrer Heimat. Und hier sind Juden, hier sind Israeliten nicht gern gesehen. Doch in Markus 7, Vers 24 passiert genau das. Jesus und seine Jünger sind außerhalb des jüdischen Territoriums. Und dort heißt es in Markus 7, Vers 24, von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus. Und er trat in ein Haus und wollte nicht, dass jemand es erfahren würde. Tyrus. Im Alten Testament kommt Tyrus das erste Mal in 2. Samuel 5, Vers 11 vor. Und dort wird berichtet, wie König Hiram bei dem Bau der Stiftshütte hilft. Aber dieses gute Verhältnis damals verschlechterte sich immer mehr. Es geht immer weiter bergab. Die Propheten aus Israel klagen Tyrus an, wegen Missetaten, die darin passieren, bis schließlich Nebukadnezar kommt und alles einnimmt. Aber unter Nebukadnezar darf Tyrus trotzdem eine gewisse Autonomie haben. Sie dürfen sich selbst verwalten, im Gegensatz zu der jüdischen Region. Und Tyrus beginnt danach, Israeliten auch als Sklaven zu verkaufen in andere Gebiete. Und das kann man sich vorstellen, dieses Verhältnis verschlechtert sich dermaßen. Es kommt auch zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen Galiläa und Tyrus. Meistens gewinnt Tyrus. Und das alles passiert einige Jahrhunderte, bevor Jesus jetzt mit seinen Jüngern in dieses Gebiet kommt. Man kann sich vorstellen, was seine Jünger darüber denken. Aber er scheint alles vergessen zu haben. Und stattdessen bringt Jesus gute Worte über die Bewohner von Tyrus. Wir lesen zum Beispiel Matthäus 11, Vers 21. Da sagt Jesus, wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und in Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Das sind schon harte Worte irgendwo. Es gibt eine Feindschaft und Jesus sagt dann noch, hey, die Leute, diese Heiden da sind besser als ihr. Wahnsinn. Wir lesen auch in Markus 3, Vers 18, dass als Jesus auftritt und Jesus viele Wunder wirkt und er verkündigt und predigt, dass Menschen aus Tyrus kommen. Sie kommen und hören Jesus zu. Und wahrscheinlich sind das auch die Leute, die dann die Jesus-Erfahrung in ihre Heimat tragen, zurück und dort erzählen von diesem jüdischen Wanderprediger. Und vermutlich hat eine ganz besondere Frau davon mitbekommen. Entweder hat sie mitbekommen oder sie war selber mal dort bei ihm. Auf jeden Fall lesen wir nämlich, wenn wir die Geschichte in Markus 7 weiterlesen, in den Versen 25 und 26, da lesen wir, und er konnte nicht verborgen sein. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte. Sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt. Und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Okay, die Szenerie verändert sich etwas. Jesus ist in einem unreinen Haus, in einem Gebiet, das, ja, fremd ist. Und nun kommt eine Mutter von dort und fällt vor seine Füße nieder. Eine ganz verzweifelte Mutter. Sie hat ein Anliegen, ein Kind. Und dieses Kind ist anscheinend krank. Und diese Liebe für das Kind bewirkt bei ihr, dass sie den Hass und alles, was da zwischen den zwei Völkern geschehen ist, alles vergisst. Sie unterwirft sich diesem jüdischen Wanderprediger. Es scheint, als ob sie sehr verzweifelt ist und Jesus ihre einzige Hoffnung ist. Und voller Vertrauen kommt sie da vor ihn. Obwohl sie von der Herkunft her besser gestellt ist als er, wirft sie sich nieder vor ihm. Und ich denke, so eine Reaktion können vor allem wahre Väter und Mütter nachvollziehen. Also ich habe das selber erlebt. Wir haben jetzt einen Sohn, der 14, bald 15 Monate ist. Und ich muss schon sagen, also wenn ich mir vorstelle, jemand tritt ihm in den Weg und behandelt ihn irgendwie schlecht oder haut ihn oder sowas, also das erregt mich schon. Ja, ich bin dann schon so gewillt, da vor den Angreifer zu treten und zu sagen, hey, halt, stopp, so aber hier nicht weiter. Okay? Das kann man irgendwo nachvollziehen, diese Liebe für das Kind. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Im Jahr 2005 wollte ein Junge in Südflorida, wollte an so einen See. Und in Florida gibt es eine Tierart, die da etwas Gefährliches in Wassernähe. Das sind so Krokodile. Ja. Und da muss man immer ganz arg aufpassen. Und seine Mutter sagt noch zu ihm, pass auf, wenn du in den See gehst. Beobachten, okay? Und wenn da irgendwas sich bewegt, sofort raus. Ja, aber wie Kinder so sind, gell, man rennt einfach los. Und ja, vergisst das einfach, was da gesagt wird. Ja, und er geht und ist am Strand und er geht dann rein in den See. Und seine Mutter schaut von einiger Entfernung zu und sieht, dass ein Alligator, so ein Krokodil, sich nähert. Und sie ruft ihrem Sohn zu, komm raus, komm raus. Und sie rennt auf diesen Strand zu. Und der Sohn, der versucht dann rauszukommen, aber er schafft es gerade so nicht. Dieses Krokodil kommt schneller, als er dachte, und packt ihn am Bein. Beißt so sich an seinem Bein fest. Aber die Mutter ist gerade noch da und packt den Arm von ihm. Und so beginnt ein kleines Tauziehen. Und die Mutter schreit und ist völlig verzweifelt und hat Angst, Panik ist da. Und dieses Schreien von der Mutter, das hört dann ein Ranger, der gerade unterwegs ist. Und er hat zufällig auch ein Gewehr dabei. Und er kommt genau im richtigen Moment da vorbei, hält an und erschießt diesen Alligatoren, bevor das Kind komplett noch reingezogen wird. Und dieser Junge ist schwer verletzt, muss dann ins Krankenhaus. Und eine Zeitung wird auf diesen Vorfall aufmerksam. So eine Zeitung, die gerade eine Kampagne schürt gegen Krokodile und Alligatoren und dass man sie da beseitigen muss und sowas. Und sie sind daran interessiert, an der Geschichte des Jungen und so. Und fragen dann, ja, wie schlimm waren denn die Schmerzen, die das böse Tier dazu geführt hat und so. Und was denkt ihr, was dieser Junge sagen würde? Er würde natürlich wahrscheinlich sagen, boah, richtig schlimm und so. Und es sagt er auch, es tut sehr weh. Aber er sagt zu der Reporterin etwas ganz Interessantes, wie ich finde. Er sagt dann zu ihr, ja, die Blessuren an meinem Bein sind sehr schlimm, die tun weh. Aber was noch viel stärker weh tut, sind die Blessuren an meinem Arm. Weil meine Mutter mich um keinen Preis loslassen wollte. Und er krempelte seinen Arm hoch und alles blau. Also seine Mutter war so fest entschlossen, ihren Sohn nicht loszulassen, dass er sagt, das sind die schlimmeren Verletzungen. Für mich ist das so diese Einstellung dieser Frau. Mit voller Inbrunst, mit vollem Eifer kommt sie hier vor Jesus und sagt, heile meine Tochter. Ich denke an dieser Stelle, das ist genau diese Einstellung, die wir manchmal benötigen, die wir oft vielleicht vergessen. Dieses Klammern an Jesus, diese feste Zuversicht auf Jesus und dieses Festhalten, egal was passiert, egal was gerade in meinem Leben schiefläuft. Dieses Festhalten, wo Blessuren entstehen, dieses brauchen wir auf Jesus Christus. Und ich glaube, diese Frau hatte das. Gut, zurück zur Geschichte. Markus 7, da wollen wir weiterlesen, Vers 27. Da heißt es nämlich, und er sprach zu ihr, lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Wow. Diese Antwort würden wir an dieser Stelle nicht erwarten. Sie kommt dahin, unterwirft sich von ihm, kniet da vor ihm oder ist da an seinen Füßen und er beleidigt sie. Jesus, wie kannst du das tun? Wie kannst du nur so beleidigend sein? Warum? Du liebst doch alle Menschen dieser Welt. Warum verstößt du sie? Warum? Kannst du ihr nicht helfen? Du bist doch der Messias von allen. Wie kann man nur so hochnäsig sein? Das wird sie sich vielleicht gedacht haben. Wir haben das vielleicht auch schon mal erlebt. Also ich habe das schon einige Male erlebt. Man hat so eine Person vor seinen Augen und man weiß, diese Person kann mir jetzt in diesem Moment helfen. Und man geht zu dieser Person und sagt, hey, ich weiß keinen anderen Ausweg. Hilf mir bitte. Ich brauche deine Hilfe jetzt. Und diese Person, ja, schön für dich, ich habe gerade keine Zeit. Die nächste Woche ist voll, also es geht gar nicht gerade. Und diese Person würde vielleicht einen auch beleidigen und sagen, jetzt stör mich nicht. Du kommst immer nur, wenn du irgendwas von mir brauchst oder so. Also man kennt dieses Gefühl irgendwo, man fühlt da Abschaum, dass man selber Abschaum ist. Man fühlt so ein Gefühl wie Abgestoßenheit und man ist irgendwo im ersten Moment auch verdattert. Man hat seine ganze Hoffnung auf diese eine Person gesetzt und die verstößt einen. Mann. Vor allem, wenn diese Person noch die Macht hat, dir zu helfen und es nicht tut. Das muss sich wohl auch diese Frau gedacht haben, solche Gefühle im ersten Moment. Jesus, warum machst du das? Ich kenne doch die ganzen Geschichten von dir. Ich habe doch gehört, was du alles gemacht hast. Oder vielleicht hat sie es selber sogar erlebt, wie er gepredigt hat. Jesus, ich habe das doch alles von dir gehört. Was ist los? Warum? Und wir würden uns wahrscheinlich in so einem Moment von dieser Person abwenden. Und würden sagen, okay, hey, wenn du mir jetzt nicht hilfst, wenn es mir schlecht geht, dann bist du für mich gestorben. Dann gehe ich. Dann brauchen wir keinen Kontakt mehr. Und in diesem Vers ist was ganz Interessantes, wenn man sich das Griechische anguckt. Da steht nämlich für das Wort Hund, manche Übersetzungen haben hier Hund, da steht aber eigentlich Hündchen. Das ist eine verniedlichende Form. Und ich glaube, Markus benutzt sie absichtlich. Hündchen sind damals Hunde oder Welpen auch gewesen, die nicht draußen irgendwo rumgestreunert sind, sondern die auf dem Schoß waren. Also so quasi Haustiere, Hund als Haustiere. Aber dennoch bleibt es eine Beleidigung. In dieser Konstellation ist es trotzdem abwertend. Selbst wenn es jetzt kein Straßenhund ist. Und ich glaube, Markus macht das ganz bewusst. Er benutzt hier die verniedlichende Form. Und in Vers 25 hatten wir den nämlich schon mal. Ich weiß nicht, wem es von euch aufgefallen ist. Vers 25, da steht bei den meisten Tochter. Aber eigentlich steht hier im Griechischen Töchterchen. Eine verniedlichende Form. Und diese verniedlichende Form kommt bei Markus nur hier vor. Es hat den Anschein, als ob Markus das so schreibt, dass Jesus direkt diese Tochter beleidigt als Hündchen. Also es ist nicht nur eine gesamte Gruppe, von Menschen, die er jetzt beleidigt. Es ist die eine Tochter, die er als sowas bezeichnet. Also als Elternteil, da geht einem dann schon irgendwann die Hutschnur so. Und was macht sie dann? Wir würden vielleicht erwarten, dass sie weggeht. Vers 28. Sie antwortete und sprach zu ihm: Ja, Herr. Und doch fressen die Hündchen unter dem Tisch von den Brötchen der Kinder. Sie benutzt dieses Wort Hündchen, die Verniedlichung, und weitet es auch auf dieses Brot. Es sind nicht mehr die Brote der Kinder, sondern es sind die Brötchen der Kinder. Hey, krass, wir würden sowas nie erwarten, dass diese Frau sich dem unterordnet. Sie ordnet sich diesem Bild komplett unter und führt es sogar noch weiter aus. Und sagt ihm aber: Ja, aber selbst wir haben doch ein bisschen Anteil noch am Evangelium. Und wie sieht dann Jesu Reaktion aus? Vers 29. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen geh hin. Der Dämon ist von deiner Tochter ausgefahren. Hat jetzt Jesus seine Meinung geändert aufgrund der Aussage dieser Frau? Hat Jesus sich an seine Wurzeln erinnert und hat gedacht: Oh, stimmt, ich bin ja der Erlöser der Welt. Ich muss ja für alle da sein. Habe ich gerade vergessen. Hat Jesus sich vielleicht von seinem Rassismus bekehrt, so in der jüdischen Rasse? Und jetzt: Du hast recht, Rassismus ist falsch, Diskriminierung und sowas. War es das? Wir wissen, wie Menschen Jesus begegnen und wie Jesus Menschen begegnet aus der Bibel. Wir kennen die ganzen Geschichten. Und diese Geschichte sticht besonders heraus, weil Jesus so reagiert. Und ich glaube, Jesus war von Anfang an gewillt, dieser Tochter zu helfen. Er hat aber eine andere Absicht gehabt mit dem, was er hier macht. Ich glaube, wir müssen diese Aussage Jesu als eine Art Test auffassen. Als eine Art Prüfung. Prüfung des Glaubens. Würde dieser Glauben dieser Frau standhalten, auch wenn Jesus etwas sagt, was sie absolut nicht erwarten würde von ihm? Und es gibt Zeiten in unserem Leben, wo dein Glaube geprüft ist. Und jeder von uns kennt so eine Situation, und man denkt vielleicht: Boah, Gott, warum lässt du das zu? Warum bist du so gemein zu mir? Aber ich glaube nicht, dass er das macht, weil er böse gegenüber dir ist, weil er dir etwas Böses tun will. Ich glaube, er will wissen, auf welchem Grund dein Same gesät ist. Hältst du an Christus fest, auch wenn Bedrängnisse kommen? Auch wenn Dinge passieren in deinem Leben, wo du denkst: Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, das passt jetzt hier nicht in mein Leben rein. Schwörst du Jesus ab, auch wenn du dir den Eindruck hast, Jesus ist gemein zu dir, Gott ist dir fies gegenüber? Ich finde einen Spruch in der Bibel ganz toll, Jakobus 1, Vers 2 bis 4, da heißt es: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, oder Prüfung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. In Prüfungen haben wir manchmal diesen Hang, dass wir uns selbst bemitleiden oder andere bemitleiden. Aber das klingt hier für mich, als ob wir uns freuen sollen, weil aus diesen Prüfungen gute Dinge erwachsen können. Ich glaube, das trifft nicht auf alle Situationen zu, aber es gibt viele Situationen in unserem Leben. Und besonders mir hat der Vers in 1. Korinther 10, Vers 13 geholfen. Diese wunderbare Verheißung hat mich oft in meinen schwierigen Lebenslagen bestärkt. Da heißt es nämlich: Keine Prüfung hat euch ergriffen als nur menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Prüfung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Dieser Vers hat mir Mut gegeben. Gott gibt mir nie größere Versuchungen, als ich tragen kann. Aber jetzt wirst du vielleicht sagen, boah, Prediger, hey, du weißt nicht, wie es in meinem Leben gerade abgeht. Das geht drunter und drüber. Ey, diese ganzen Dinge, die auf mich zukommen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mir hat das damals sehr geholfen, dieser Vers auch zu wissen, dass wenn Gott diese Prüfung zulässt, dass er Vertrauen hat, dass ich das schaffe mit seiner Hilfe. Selbst wenn ich denke, jetzt in dem Moment, oh, ich pack das nicht. Das ist ein Zuspruch Gottes für dich. Er hat für dich seinen Glauben, dass du das schaffst mit seiner Hilfe. Und er hat uns auch in Matthäus 7, Vers 7 eine Verheißung gegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Ich denke, dass wir mit Christus zusammen diese Prüfungen überstehen können. Und dass wenn Christus dir eine Prüfung gibt, die größer ist, als du denkst, dann ist es, weil er weiß, dass du sie schaffen kannst mit seiner Hilfe. Ich habe mich an dieser Stelle aber doch gefragt, warum prüft Jesus diese Frau mit der Ethnie und Herkunft? Er könnte auch sagen, na, du bist eine Frau, was willst du von mir? Er könnte für verschiedene Sachen sagen, warum ausgerechnet Herkunft und Ethnie? Ich denke, da müssen wir den Kontext dieser Geschichte angucken. Diese Geschichte ist, glaube ich, absichtlich hier platziert worden von Markus. Denn wir haben nämlich am Anfang, dass er Brot und Fische vermehrt in Markus 6. Und ja, die Jünger haben Großes erlebt. Sie haben erlebt, wie aus 5 Broten 2 Fischen 12 Körbe voll werden. Und dennoch kommt der Schreiber zum Schluss in Markus 6, Vers 52. Denn sie waren durch die Brote nicht verständlich geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Und Markus 7, 1 bis 23, da geht es gegen die Herzenshärte der Pharisäer. Bis es dann zum Schluss kommt, in Markus 7, Vers 23, dass von innen aus dem Herzen der Menschen hervorgehen schlechte Gedanken, Hurerei, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen die Menschen. Das hat Jesus gesagt zu den Pharisäern. Es ging um Unreinheit und Herzenshärte. Und gleich danach kommt diese Geschichte. Ich glaube, sie ist bewusst hier platziert. Jesus weiß ganz genau um diese Feindschaft zwischen Tyren und Galiläern. Und ich glaube, er will hier seine Jünger challengen. Er will seinen Jüngern sagen, guckt mal, euer Verhalten spiegel ich jetzt wieder. Schaut mal, wie ihr den Menschen begegnet. Und diese Antwort dieser Frau, dieses Unterordnen, dieses beständige Wissen, dass Jesus doch der ist, für den er sich ausgibt, hält den Jüngern den Spiegel vor und zeigt ihnen, sie haben Unrecht mit ihrer Auffassung. Aber wir lesen dann weiter in diesem Kontext dieser ganzen Geschichte in Markus 8, Vers 17. Steht das Gleiche oder steht das Ähnliche wie in Markus 6, Vers 52. Das alles ist jetzt passiert und dennoch heißt es in Markus 8, Vers 17, und da spricht er zu den Jüngern, begreift ihr noch nicht und versteht ihr auch nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht? All das haben sie erlebt und sie haben es trotzdem noch nicht verstanden. Haben diese Jünger überhaupt die Aussage dieser Frau verstanden? Wenn wir ins Matthäus-Evangelium gucken, in der Parallelgeschichte, die wollen wir jetzt nicht aufschlagen, aber dort sagen die Jünger auf dieses beharrliche Drängen der Frau zu Jesus, schick sie doch weg. Schick sie doch weg. Sie könnten so viel anderes sagen. Sie können sagen, Jesus, komm, helfe doch bitte. dann ist sie gleich wieder weg. Und wir haben ein großes Wunder. Wir haben ein bisschen Prestige, wir haben dann mehr Follower, weil wir haben gute Taten getan und so. Schick sie doch weg. Diese Aussage ist schon sehr interessant. Aber für die Jünger geht es noch weiter. Und ich finde, Petrus ist hier ein gutes Beispiel dafür, wie es noch weitergeht. Sie haben also das alles erlebt und zweimal wird gesagt, die Herzenshärte, und sie haben ihr Herz verhärtet. Und was erleben sie dann alles? Jesus erleidet die Passion, er stirbt, steht wieder auf, er fährt in den Himmel, der Heilige Geist kommt herab an Pfingsten. Danach wächst die Gemeinde, die Urgemeinde wächst in einem rasanten Tempo. Und dann kommt Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10 kommt. Und dort in Apostelgeschichte 10, Vers 28, wo dieses Tuch voller Ungeziefer runterkommt und Gott sagt zu ihm, schlachte und iss. Und er sagt, nein, ich bin ein guter Jude, ich mach sowas nicht. Und Gott macht das dreimal, fährt das Tuch wieder hoch. Petrus sagt dann in Apostelgeschichte 10, Vers 28, er hat's verstanden. Ihr wisst, wie unerlaubt es ist für einen jüdischen Mann, sich einem Fremden anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Hey, wie viele Geschichten hat Petrus bis zu diesem Zeitpunkt erlebt? Und er versteht es jetzt. Jetzt. Es sind so viele Heiden schon in dieser Urgemeinde drin. So viel ist passiert. Und Petrus, er checkt das erst jetzt. Für mich zeigt es, dass Gott Geduld hat. So oft hat er dem Petrus die Möglichkeit gegeben, diese Lektion zu lernen. Und Petrus lernt es erst hier. Wenn du deine Lektion noch nicht gelernt hast oder vielleicht auch nicht weißt, dass du eine Lektion hättest lernen sollen, so sagt das mir, dass Gott dir nachgeht und der immer wieder dich herausfordert, bis du diese Lektion lernst, bis du es begreifst. Und es ist okay, Fehler zu machen, auch im Christentum. Es ist okay, zu scheitern. Und nach Jahrzehnten zu sagen, oh, bin ich dumm? Habe ich die ganze Zeit falsch gedacht? Gott geht jedem nach, weil er deine Situation kennt. Nun gut, zurück zur Geschichte in Markus 7. Diese Frau klammert sich also fest. Jesus hat gesagt, er heilt ihre Tochter. Markus 7, Vers 30 steht dann, und sie ging in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Aber habt ihr was gemerkt? Zwischen Vers 29 und 30 ist noch eine kleine Zeit. Da ist ein Weg. Okay? Sie bekommt den Zuspruch bei Jesus, dass der Dämon ausgefahren ist. Aber sie muss dieses Haus, in dem Jesus jetzt ist, verlassen und in ihr Haus gehen. Und diesen ganzen Weg stellt sich vielleicht die Frage, stimmt das wirklich? Oder sie ist voller Zuversicht, hat dem, was Jesus gesagt hat, sofort geglaubt und rennt mit der ganzen Euphorie in ihr Haus und weiß, ihre Tochter ist gesund. Das finde ich so bezeichnend. Diese Frau, in dem, was sie tut, in dem, wie sie hier in dieser Geschichte dargestellt wird, gibt ein Bild ab, wie es die Jünger leider nicht abgeben. Sie gibt ein Vorbild, ein Spiegel. Und ich möchte, dass wir heute aus dieser Predigt drei Dinge mitnehmen. Drei Dinge sollen wir mitnehmen. Erstens, schaffe ich es, mich Jesus unterzuordnen, auch wenn Dinge passieren oder ich die Meinung habe, dass Jesus mich unfair behandelt? Schaffe ich es, mich ihm unterzuordnen? Halte ich an meinen bisherigen Erfahrungen fest, die ich mit Jesus gemacht habe? Halte ich daran fest und glaube ich denn wirklich, auch wenn ich vielleicht die Erfüllung jetzt gerade nicht sehe? Und drittens, kann ich die Lehre, die Jesus heute für mich hat, annehmen? Oder braucht es noch ein paar mehr Lektionserfahrungen? Hindert mich mein Stolz, meine Tradition? Wir haben das immer so gemacht. In dieser Geschichte sehen wir, dass Jesus wirklich für jeden da ist.
er hat es geliebt, dieser Frau zu helfen und die Tochter zu heilen.
Im Jahr 2008 ereignete sich in China ein sehr schlimmes Erdbeben. Es gab viele Tote, viele Häuser stürzten ein. Und die Helfer suchten dann, nachdem das Erdbeben vorbei war, nach Überlebenden. Überall Trümmer. Und bei so Trümmer suchen, bei Überlebenden suchen, da hat man auch oft Hunde dabei, weil die einfach viel besser die Menschen riechen können und so. Und man versucht immer, die Leute zu retten, die noch leben. Und sie gehen umher und teilen ihr Gebiet in so Quadrate ein, damit sie so eine geordnete Suche machen können. Und sie sind schon mit diesem einen Quadrat fertig. Da wittert dieser Hund eine Spur und bellt auf einmal an so einem Trümmer. Und sie schaffen diese Trümmer weg und sie sehen, wie da eine Frau, so wie so eine Frau auf dem Boden kniet. Sie merken aber, sie ist tot, sie lebt nicht mehr, kein Herzschlag mehr, kein Puls. Und sie denken sich, ja gut, okay, falscher Alarm. Wollen gerade gehen, da merken sie, wie irgendwas schreit unter ihr. Und sie gehen nochmal hin zu dieser Frau, machen den Körper, den toten Körper weg und da liegt ein Baby. Das schreit. Und sie nehmen das Baby, voller Glück, dass sie dieses Baby doch noch gefunden haben, bringen es zum Arzt. Und der Arzt, also dieses Baby war in so einem roten Tuch eingewickelt, und der Arzt wickelt dieses rote Tuch ab und kontrolliert dieses Baby, und im Abwickeln fällt ein Handy raus. Und ein Arzthelfer guckt sich da dieses Handy an und findet auf dem Bildschirm eine Nachricht. Und auf dieser Nachricht stand: Mein liebes Kind, wenn du überleben solltest, dann erinnere dich immer, wie sehr dich deine Mama liebt. Und dieser Arzthelfer reicht dieses Handy rum. Und ein großes Weinen bricht aus. Viele Tränen werden vergossen. Dein Schöpfer, dein Erlöser hat dich genauso geliebt wie diese Frau, dieses Kind. Und er hat gesagt, dass er deine Schuld trägt, deine Ungerechtigkeiten. Jesaja 53, er lud die Strafe auf sich, damit du Frieden hast. Durch seine Strieben bist du geheilt, heute. Und er hat auch dir eine Nachricht hinterlassen. Mein Sohn, meine Tochter, erinnere dich immer dran, dass ich dich liebe. Willst du heute in diese ausgestreckten Arme von Jesus kommen? Willst du seine Liebe annehmen? Willst du ihn heute als dein Heiland, Herrn und Erlöser bekennen? Willst du ihm heute dein Herz geben und seine Liebe akzeptieren? Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.